Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es schwerpunktmäßig um eine Studie aus Baden-Württemberg zur Rolle von Kindern bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2 und zur anderen um eine britische Studie über die Behandlung von schwerstkranken Covid-19-Patienten mit dem Entzündungshemmer Dexamethason. Und wir berichten über Wüstenstaub in der Atmosphäre, der aktuellen Berechnungen zufolge stark unterschätzt wurde. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Welche Rolle spielen Kinder bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2? Seit Wochen wird darüber nicht nur unter Wissenschaftlern diskutiert, sind Ergebnisse von Studien und Schlussfolgerungen der Autoren widersprüchlich. Gestern nun wurden die Ergebnisse einer vom Land Baden-Württemberg initiierten und finanzierten Covid-19-Kinderstudie vorgestellt. Kinder sind keine Treiber der Ausbreitung, so das Ergebnis der Untersuchung zusammengefasst. Einer der Autoren ist Professor Dr. Klaus-Michael Debattin, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinikum Ulm. Und ich habe ihn vor 2 Stunden telefonisch gefragt, in welchem Zeitraum die Studie durchgeführt wurde und wie das Design der Studie genau aussah.
Die Studie wurde von Mitte April bis Mitte Mai durchgeführt. Und das Design war so, dass wir über einen öffentlichen Aufruf Eltern-Kind-Paare eingeworben haben, also Vater, Mutter, egal, für Untersuchungen sowohl über aktuellen Virusstatus, also der übliche Rachenabstrich, und Antikörper als Hinweis einer stattgehabten Infektion. Ausschlusskriterien war wichtigstes war eine bereits nachgewiesene Infektion, also klinische Symptomatik plus Virusnachweis, waren bestimmte Erkrankungen, schwerwiegende Erkrankungen, auch Erkrankungen, die mit Störungen des Immunsystems einhergehen oder mit Medikamenten, die die Körperabwehr schwächen.
Und wie sah genau die Studie dann aus, die Sie durchgeführt haben? Also was für Untersuchungen haben Sie gemacht?
Zum einen hat jeder einen Fragebogen bekommen über Sozialsituationen, Kinder zu Hause oder Kinder in der Notbetreuung. Wir hatten auch etliche Kinder in der Notbetreuung. 25% der Kinder waren in der Notbetreuung. Und wir haben insgesamt ja über 5000 oder knapp 5000 Probanden gehabt, also 2500 Kinder, 2500 Erwachsene. Und wir haben, wie gesagt, einen Rachenabstrich zum direkten Virusnachweis und Blut entnommen für die ja jetzt auch heftig in der Diskussion sich befindlichen Antikörpertests. Und haben wir, im Unterschied zu fast allen anderen Studien, haben wir 3 verschiedene Antikörpertests eingesetzt. Es ist bekannt, dass die Spezifität der Antikörpertests unterschiedlich gut ist, aber wenn man 2 bis 3 übereinander legt, dann kommt man doch auf eine sehr hohe Spezifität, die auch falsch positive Ergebnisse praktisch ausschließt.
Ich habe die Ergebnisse der Studie in einem Satz zusammengefasst. Kinder sind nicht Treiber des Infektionsgeschehens. Welche Erklärung gibt es Ihrer Studie nach dafür?
Na, ich glaube, dieses pointierte Statement hat etwas damit zu tun. Sie hatten es eingangs ja gesagt. Die Daten sind widersprüchlich und sie bleiben auch widersprüchlich. Ich kann jetzt nur für unsere Baden-Württemberger Studie sprechen. Jede dieser Studien, die jetzt bekannt geworden sind, Herr Drosten hat das gestern auch noch mal kommentiert, hat ihre Besonderheiten. Der Ausgangspunkt auch für uns war eigentlich eher ein bisschen ein anderer. Erstens ist im April die Island-Studie veröffentlicht worden, die gezeigt hat, dass Kinder unter 10 Jahren, die Isländer haben das sehr gründlich gemacht, gar keine Viruspositivität hatten im Unterschied zu den Erwachsenen. Und man hat immer vermutet, wie das ja korrekt ist für die meisten Infektionskrankheiten im Respirationstrakt, dass Kinder, die, ich sage jetzt mal, platt die Virusschleudern sind, das weiß ja jeder, der ein Kind im Kindergarten hatte oder in der Grundschule. Das ist sozusagen das Gängige im Leben. Und das scheint bei Corona, bei Kindern, ist vieles offensichtlich anders. Die Kinder erkranken ja auch nicht schwer. Und insofern war für uns eher die Frage, sind die Kinder die Treiber oder sind sie es nicht? Und die Antwort darauf ist, wir können aus der Konstellation Eltern-Kind keine Evidenz dafür finden, dass die Kinder nun besonders empfänglich für das Virus sind oder aber in der Familie und in der Umgebung Ansteckung verursachen. Natürlich, klar, die Diskussion ist jetzt, das ist alles im Lockdown gemacht worden. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil die Antikörpernachweise natürlich auch zum Teil aus einer Zeit vor dem Lockdown stammen. Wir in Baden-Württemberg, zumindest in den Regionen Tübingen und Ulm, ja durchaus in einem Bereich mit relativ hohen Inzidenzen sind. Denken Sie an die ganzen Skifahrer, die aus Ischgl, Südtirol und sonst wie gekommen sind. Da waren sehr viele auch aus unserer Region. Überraschend war für uns auch, dass wir tatsächlich ja nur eine so geringe Antikörperinzidenz haben. Wir liegen ja nur bei knapp 1-2%. Das ist natürlich etwas, wo man zum Beispiel sagen muss, von einem Thema Herdenimmunität sind wir noch sehr weit weg, zumindest hier in dieser Region. Und das Verhältnis 2/3 Erwachsene, 1/3 Kinder spricht eben dafür, dass der Eintrag aus der Erwachsenenseite kommt und nicht aus der Kinderseite.
Sie haben schon Christian Drosten angesprochen, der in seiner Studie festgestellt hat, Kinder sind genauso ansteckend oder können genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Sie sagen jetzt, die Zwischenergebnisse erklären, dass Kinder als Überträger nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wie soll man sich da ein Urteil bilden können, was wirklich wissenschaftlich belegt ist?
Ich rate seit längerem in den ganzen Diskussionen, die wir haben, zur Besonnenheit. Wir lernen jeden Tag ein Stück dazu. Das ist ein Puzzle, das wir zusammensetzen seit einem halben Jahr. Zu der Studie von Herrn Drosten, ja viel zitiert, auch viel kritisiert, muss man sagen, auch er hat natürlich vergleichsweise wenig Kinder in diesem Alter 1-10 Jahren, unter 10 Jahren drin gehabt. Die Virustiter sind vergleichbar denen der Erwachsenen. Ich würde auch nie behaupten, dass Kinder nicht ansteckend sind. Die entscheidende Frage ist hier eine andere. Das ist die, haben wir Evidenz, dass wir, so ist ja die Fragestellung an uns gewesen, auch die Kindergärten und Grundschulen geschlossen halten müssen, weil die Kinder die Treiber der Infektion sind. Und wenn Sie diese Fragestellung so bekommen, dann wird die so beantwortet, dass wir keine Evidenz dafür haben, dass die Kinder die Treiber der Infektion sind. Das heißt nicht, das ist wie bei den klinischen Verläufen, Kinder, und das ist unbestritten weltweit, haben deutlich mildere Verläufe als Erwachsene. Wir haben in unserem pädiatrischen Survey über Deutschland, das wir haben, haben wir ganze 100 Kinder in stationärer Behandlung. Wir hatten in unserer Klinik 1-2 Kinder kurzzeitig in stationärer Behandlung. Sehr viele positive, die überhaupt nicht klinisch krank waren, so krank waren, dass sie aufgenommen werden mussten. Also der Verlauf ist ein anderer. Trotzdem gibt es schwere Fälle. Das ist keine Frage. Was Kawasaki-Syndrom, Berichte aus den USA, aus England, auch aus der Genfer Region 1-2, das sind allerdings immer besondere Situationen, muss man auch dazu sagen. Aber dennoch die grobe Regel, dass die Infektion bei Kindern anders läuft als bei Erwachsenen, ich glaube, die steht querbeet durch fast alle Untersuchungen.
Die Studie gestern wurde vorgestellt auf einer Regierungspressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Es ist eine Studie, die noch nicht begutachtet und noch nicht veröffentlicht wurde. Aber da drängt sich ja trotzdem die Frage auf, ob Sie da nicht irgendwie auch ein Feigenblatt oder auf jeden Fall Interpretation für die Politik liefern soll, ob man nun die Kindergärten, Krippen und Schulen wirklich weit öffnen soll oder nicht. Also wie kommen Sie sich da als Wissenschaftler mit den Studienergebnissen vor?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir uns in der Studiengruppe darüber auch etwas die Köpfe heiß geredet haben. Das ist richtig. Wir haben auch im Unterschied zu vielen anderen, die einen Preprint vorlegen und irgendeinen Server legen und sagen, das ist unser Manuskript, gesagt, nein, wir haben keinen Preprint. Wir haben eine Interim-Analyse. Und das ist nochmal was anderes. Das ist also, die Daten sind noch nicht vollständig analysiert, aber an den Kerndaten wird sich nichts mehr ändern. Das ist die Inzidenz der Virus-Positiven. Das sind ganze 2 Personen aus 5000, bei denen wir Virus nachgewiesen haben. Das ist die Inzidenz der Antikörper-Positiven. 64 waren es, davon 2/3 Erwachsene, 1/3 Kinder. Da kann es noch eine Zahl rauf und runter geben, aber es wird keine wesentliche Änderung mehr geben, was noch nicht ausgewertet ist. Und da sind wir im Moment dabei, sind die ganzen Bezüge zu den Lebensumständen. Wie viele symptomatische oder asymptomatische waren dabei? Wie sind die Lebensumstände? Wie viele Menschen im Haushalt etc.? Denn wir machen auch eine Folgestudie, bei der wir jetzt genau die Situation in den Familien mit allen Beteiligten nochmal erfassen. Ja, wir haben das diskutiert. Wir haben natürlich von der Politik die Frage, es gab den Druck, den wir alle haben, im Moment diese Fragen zu beantworten, der war, können Sie uns denn Hinweise geben? Entscheidend, haben wir immer gesagt, muss die Politik, wir können nur sagen, das und das sind die Daten, so wie wir sie im Moment sehen. Und daran wird sich an den Grundaussagen auch nichts ändern.
Kinder sind keine Infektionstreiber bei Covid-19. Professor Dr. Michael Debatin, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Ulm, über eine Covid-19-Kinderstudie in Baden-Württemberg. Und wir blicken jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive auf SARS-CoV-2. Denn erstmals scheint ein Medikament die Sterblichkeit von schwerstkranken Covid-19-Patienten deutlich zu senken. Vorläufige Ergebnisse einer klinischen Studie weisen darauf hin, dass die Sterberate bei Patienten, die künstlich beatmet werden und Dexamethason bekommen, um ein Drittel sinken könnte. Die Daten sind noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und auch nicht von anderen Experten begutachtet. Frage an meinen Kollegen und den Fachjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin. Volkert, kann man von einem lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch sprechen, wie es beispielsweise die WHO jetzt tut?
Ja, also mit dieser Einschätzung ist die WHO wirklich nicht alleine. Es gibt Stimmen von Medizinern und Forschern aus der ganzen Welt und da ist die einheitliche Meinung, dass es wirklich ein großer Durchbruch, eine große Studie hat gezeigt, dass die Sterblichkeit sich senken lässt. Das ist ein entscheidender Schritt nach vorne.
Dexamethason, was ist das für ein Medikament?
Ja, das ist im Grunde eine künstliche, viel wirksamere Variante des menschlichen Hormons Cortison. Das wird schon seit vielen Jahren eingesetzt, dieses Medikament, bei Rheuma, Allergien, gegen Entzündungen. Und weil es ein altbekanntes Medikament ist, kennt man es gut, auch die Nebenwirkungen. Das ist auch sehr billig, die Tabletten und Infusionen, weil der Patentschutz längst abgelaufen ist. Und Cortisonpräparate werden auf Intensivstationen auch häufig genutzt. Das haben die Ärzte dann auch bei Covid-19 gemacht. Sie hatten positive Erfahrungen gefühlt und jetzt weiß man, dass stimmt tatsächlich.
Und was ist das für eine Studie, die das herausgefunden hat, die dies untersucht hat?
Ja, das ist die Recovery-Studie aus Großbritannien. Die ist wirklich groß. Da werden 11.500 Patienten in 175 Kliniken mit verschiedenen Medikamenten behandelt. Und ein Studienteil beschäftigt sich eben mit Hydroxychloroquin zum Beispiel. Die haben schon festgestellt, das bringt nichts. Und ein anderer beschäftigt sich mit Dexamethason. 2.000 Patienten haben das bekommen, 4.000 Kontrollpatienten zum Vergleich. Und das Ergebnis ist für unterschiedliche Patientengruppen bei Covid-19 sind unterschiedlich. Der größte Effekt zeigt das Medikament bei Patienten, denen es wirklich schlecht geht, die an der Beatmung sind. Da war es so, in der Kontrollgruppe starben rund 40 Patienten. Wenn die Patienten Dexamethason bekamen, dann sank die Sterblichkeit um ein Drittel. Das kann man auch anders ausdrücken. Von 8 Patienten, die man mit Dexamethason behandelt hat, hat man ein zusätzliches Leben gerettet. Das ist ein wirklich guter Wert. Aber ganz klar ist auch, es ist kein Wundermittel. Wie gesagt, von diesen sehr schwer betroffenen Patienten starben auch mit dieser Behandlung immer noch fast 27%.
Wenn es ein Fortschritt ist, gerade bei den schwer betroffenen Patienten, wie sieht es bei den anderen Gruppen aus?
Ja, also wenn die Patienten nicht beatmet werden müssen, aber wenn sie doch Sauerstoff brauchen, dann hat Dexamethason auch geholfen. Der Effekt war nicht ganz so groß. Hier mussten 25 Patienten behandelt werden, um ein zusätzliches Leben zu retten. Und bei Patienten, die noch nicht mal Sauerstoff gebraucht haben, die erkrankt waren, aber eben nicht so schwer, da hilft Dexamethason überhaupt nichts. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich jetzt auch nochmal im Klaren macht. Das ist eine Pressemitteilung, keine Details. Wir können also noch nichts über die Nebenwirkungen sagen. Aber im Moment kann man sagen, bei schwer betroffenen Patienten, da hilft es bei leicht Betroffenen eher nicht.
Was heißt das für andere Medikamente, beispielsweise Remdesivir? Das ist ja auch nicht vom Tisch als Medikament, um das Leben zu verlängern.
Ja, da muss man sagen, das ist ein Medikament, das am Anfang der Infektion hilft, um die Viruslast zu senken. Das ist seine Aufgabe. Später in der Krankheit, dann wird die Immunreaktion des Körpers immer wichtiger und genau die dämpft Dexamethason. Also das könnte wirklich sein, dass diese beiden Medikamente sich ergänzen und in dieser Recovery-Studie werden noch weitere erprobt. Also da können wir noch durchaus auf weitere Hilfsmittel hoffen, aber ganz klar ist, keines dieser Medikamente wird wirklich ein Heilmittel sein, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss und deshalb sagen auch alle einhellig, es ist wichtig, dass wir nicht nur Medikamente, sondern auch einen Impfstoff bekommen und da ist es entscheidend, das Tübinger Unternehmen CureVac, das hat heute die Genehmigung für die Sicherheitsstudie zu ihrem RNA-Impfstoff bekommen. Es laufen jetzt also 2 Impfstudien in Deutschland. Da kann man nur sagen, je mehr, je besser. Denn das erhöht am Ende die Chancen, dass auch wirklich ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht.
Durchbruch gegen SARS-CoV-2. Das war mein Kollege Volkert Wildermuth über die Behandlung bei Covid-19-Patienten mit dem Entzündungshemmer Dexamethason. Die Sonne, so unser anderes Thema, heizt die Erde am Tag mit kurzwelliger Strahlung auf und die Erde gibt die Wärme in Form von langwelliger Infrarotstrahlung wieder ab. CO2 und andere Treibhausgase in der Atmosphäre greifen in dieses Geschehen ein und schieben den Wärmeexport einen Riegel vor, sodass sich der Treibhauseffekt verstärkt. Feine Schwebstäube aus Schwefel und Ruß sind ebenfalls strahlungsaktiv und in der Gesamtwirkung wird ihnen aber ein kühlender Effekt zugeschrieben. Für das Klimageschehen hingegen unterschätzt wurde bislang eine weitere Luftfraktion gröberer Wüstenstaub, wie Volker Mrazek berichtet.
In der Erdatmosphäre ist es im Grunde wie in der Metzgerei. Es gibt Feines und es gibt Grobes im Angebot. Das sind zum einen winzige Staubpartikel wie Ruß- und Schwefelaerosole aus Verbrennungsprozessen. Und da sind gröbere Stäube, die vorwiegend aus natürlichen Quellen stammen. Der nigerianische Atmosphärenphysiker Adeyemi Adebi zieht die Grenze bei 5 Mikrometern. Das ist ein 1/20 Millimeter.
Diese Grobstäube stammen vor allem aus der Sahara und anderen Wüsten der Erde.
Adebi forscht an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Dort beschäftigt man sich schon länger mit den aufgewirbelten Sandpartikeln aus der Wüste. Jetzt legt die Arbeitsgruppe eine neue Berechnung für die Grobstäube vor. Die Ergebnisse haben sogar Jasper Koch verblüfft, Professor für Atmosphären- und Meeresforschung und Co-Autor der neuen Studie.
Wir haben inzwischen mehr direkte Flugzeugmessungen in der Atmosphäre. Außerdem sind die Geräte an Bord besser geworden. Und ich kann Ihnen sagen, oh Mann, es sind echt viele grobe Staubpartikel in der Luft. Als Adeyemi mir seine Ergebnisse zeigte, dachte ich nur, wow, es ist eine erstaunliche Menge. Im Grunde haben wir sie bisher übersehen.
17 Millionen Tonnen, so viel Wüstenstaub ist nach der neuen Hochrechnung von Adeyemi Adebi in der ganzen Atmosphäre unterwegs.
Das ist ungefähr ein Drittel der gesamten Partikelmasse in der Atmosphäre. Das war uns vorher nicht klar. Wüstenstaub hat also einen viel stärkeren Einfluss darauf, wie Strahlung in der Atmosphäre aufgefangen oder zurückgestreut wird. Während Feinstaub überwiegend einfallendes Sonnenlicht reflektiert und das Klima auf diese Weise kühlt, ist es bei groben Stäuben anders. Sie sind größer und haben andere optische Eigenschaften, was dazu führt, dass sie sowohl Sonnenlicht wie auch die Wärmerückstrahlung der Erde absorbieren. Deshalb neigt Grobstaub dazu, das Klima zu erwärmen, ganz so wie Treibhausgase.
Jasper Koch macht sich nun neue Gedanken über die Rolle von atmosphärischen Stäuben im Klimageschehen.
In der Vergangenheit haben wir Stäube in der Atmosphäre immer als Kühlmittel betrachtet und gedacht, seit Beginn der Industrialisierung nimmt Staub in der Luft zu und das wirkt dem Treibhauseffekt entgegen. Jetzt sind wir da nicht mehr so sicher.
Ältere Messinstrumente hatten große Schwierigkeiten mit dem gröberen Wüstenstaub, wie die Atmosphärenforscher sagen. So seien die Partikel oft während der Messprozedur in kleinere zerfallen und dann als Feinstaub interpretiert worden. Für korrekturbedürftig hält Adeyemi Adebi jetzt auch die globalen Computermodelle, mit denen Forscher das Klima simulieren und wie es sich weiterentwickeln könnte.
Wie wir sehen, enthält die Atmosphäre in der Realität 4-mal so viel Grobstaub wie in den Modellen. Das hat einen substanziellen Effekt auf das globale Klima und wie es in der Zukunft sein wird.
Die Klimamodelle unterschätzen die Wüstenstaubmengen auch deshalb, weil sie von kreisrunden Körnern ausgehen, die schnell wieder zu Boden sinken. Tatsächlich sind viele der Sandpartikel aber langgestreckt und segeln weite Strecken durch die Luft. Infolge zunehmender Wüstenbildung hat Grobstaub in der Atmosphäre zugenommen. Wie stark sei aber nicht klar, sagen die Forscher, und damit auch nicht das Ausmaß seiner Wärmewirkung. Das alles sollte genauer untersucht werden, zumal Wüstenstaub auch die Wolkenbildung beeinflusse, ein weiterer wichtiger Faktor im globalen Klimageschehen.
Volker Mrazek über unterschätzten Wüstenstaub in Klimamodellen. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, zusammengestellt und vorgetragen heute von Lucian Haas.
Menschen im Alter unter 20 Jahren infizieren sich deutlich seltener mit SARS-CoV-2. Laut einer Studie eines britischen Forscherteams im Fachmagazin Nature Medicine treten bei unter 20-Jährigen nur halb so häufig Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf wie beim Rest der Bevölkerung. Den Erkenntnissen nach zeigen zudem nur 20% der Jüngeren bei einer Infektion überhaupt Symptome von Covid-19. Mit dem Alter steigt das an. Bei Menschen über 70 sind das schon knapp 70%. Die Wissenschaftler basierten ihre Berechnungen auf demografischen Analysen und Infektionsdaten aus 6 Ländern: China, Italien, Japan, Singapur, Kanada und Südkorea. Daraus schließen sie, dass auf Kinder ausgerichtete Schutzmaßnahmen nur einen verhältnismäßig kleinen Effekt auf die Verbreitung von SARS-CoV-2 haben. Schweizer Forscher haben den kleinsten Motor der Welt gebaut. Es handelt sich um einen molekularen Motor, der aus nur 16 Atomen besteht. Damit ist er nicht einmal ein Nanometer groß. Je 6 Palladium- und Galliumatome bilden den unbeweglichen Stator des Motors. Um ihn herum rotiert ein Acetylenmolekül als Rotor. Acetylen besteht aus 2 Kohlenstoff- und 2 Wasserstoffatomen. Die molekulare Maschine wandelt elektrische Energie in Bewegung um. Ein einzelnes Elektron reicht aus, um den Motor eine 1/6 Umdrehung vollziehen zu lassen. Um den Strom in den Motor zu leiten, nutzen die Wissenschaftler die ultradünne Abtastspitze eines Elektronenrastermikroskops. Schon die Kelten aßen Grünkern. Grünkern, das ist unreif geernteter und über Buchenholzfeuer getrockneter Dinkel. Heutzutage gilt Grünkern als modernes und gesundes Superfood. Archäologen der Uni Hohenheim haben herausgefunden, dass schon die Kelten im 5. Jahrhundert vor Christus Grünkern nutzten. Das zeigen Funde aus der Keltensiedlung von Eberdingen-Hochdorf, über die sie im Journal of Archaeological Science berichten. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Kelten aus der Not heraus auf Grünkern zurückgriffen. Zum Beispiel, wenn Vorräte aus dem Vorjahr knapp wurden oder wenn es galt, in feuchten Sommern die Ernte zu sichern. Grünkern wird rund einen Monat früher geerntet als der reife Dinkel. Enceladus ist möglicherweise asymmetrisch vereist. Enceladus ist einer der kleinen, vereisten Monde des Planeten Saturn. Dort schießt aus tiefen Eisspalten immer wieder Sprühnebel aus flüssigem Wasser empor. Warum das nicht auch am Nordpol geschieht, ist Astronomen ein Rätsel. Forschende des Massachusetts Institute of Technology liefern dafür im Fachmagazin PNAS eine mögliche Erklärung. Sie simulierten im Computer die Entwicklung des Eispanzers von Enceladus. Dabei zeigte sich, dass schon kleinste zufällige Störungen ausreichen, damit das Eis über Jahrmillionen asymmetrisch wächst. Die Eisdicke kann dann zwischen 10 und 30 Kilometern schwanken. Ein dünnerer Eispanzer am Südpol von Enceladus begünstigt demnach die Entstehung der Geysire, die an dickeren Stellen des Eises nicht mehr durchkommen.
Soweit unsere Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
Sternzeit, 17. Juni. Der irische Lord mit dem Riesenteleskop. Vor 220 Jahren kam in York William Parsons zur Welt, auch als Lord Ross bekannt. Er schlug eine politische Karriere ein, nutzte aber seine wirtschaftliche Unabhängigkeit, um sich intensiv der Himmelsforschung zu widmen. Im Alter von 26 Jahren errichtete William Parsons auf seinem Landsitz Birr Castle in Irland ein Observatorium. Den Spiegel schliff er in mühevoller Arbeit selbst. Einige Jahre später hatte er sogar ein Teleskop mit 90 cm Durchmesser gebaut. Damit beobachtete er die Nebelflecken am Himmel, etwa den Hantelnebel und den Andromedanebel, wie die Galaxie M31 damals noch hieß. Parsons war überzeugt, dass sich das Weltall nicht verändert und meinte, alle Nebelflecken müssten sehr ferne Sternhaufen unserer Milchstraße sein. Um seine Theorie zu bestätigen, stellte er 1845 einen Spiegel aus Metall mit 1,83 Meter Durchmesser her. Das Teleskop hatte 16 Meter Brennweite und hieß im Volksmund der Leviathan von Parsonstown. Das Instrument war enorm lichtstark und zeigte atemberaubende Details, etwa die Spiralarme vieler Nebel. Doch William Parsons erkannte nicht, dass dies Welteninseln sind wie unsere Milchstraße. Außer den Nebeln beobachtete er intensiv den Mond und versuchte, die Temperatur von dessen Oberfläche zu bestimmen. William Parsons, der das mit Abstand größte Teleskop seiner Zeit gebaut hatte, starb 1867 im Alter von 67 Jahren in Dublin.
Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend.
Wenn man eine gute Vorbereitung macht, hat man einfach nicht so viel Drama.
Ein neues Virus erobert die Welt. Viele Staaten haben sich vorbereitet. Genützt hat es ihnen wenig.
Wir sehen eigentlich, dass die zwei Länder Amerika und das Vereinigte Königreich, die am besten abgeschnitten haben, weit vor Südkorea, dass die mit die größten Probleme haben.
Haben wir denn nichts gelernt?
Das erste Signal war ja SARS, dann kam die Schweinegrippe.
Das ist für uns natürlich heute das Spannende in Corona-Zeiten. Also was ist seitdem passiert?
Lektion gelernt? Erkenntnisgewinn zwischen SARS und Schweinegrippe. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.